Und dann dachte ich mir, ja geil, so wunderbar, dann laufe ich einfach nur noch barfuß. Hab das gemacht, bin nur noch barfuß gelaufen, gejoggt in Berlin auf Asphalt. Surprise, war ich auch wieder verletzt.
Ach ja, Social Media ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Auch manche Lauftipps, die man dort so findet, können dein Training eher ruinieren als verbessern. Genau das hat Pascal Fiedler, auf TikTok besser bekannt als Mr. Marathon, am eigenen Körper erfahren. Pascal ist 33, lebt in Berlin und sein Account Mr. Marathon war lange der größte deutsche Laufaccount auf TikTok und der zweitgrößte in Europa. Hunderttausende haben ihm beim Training zugesehen und er hat als einer der ersten Marathon-Vlogger fast jeden Hype mitgemacht. Alles für den nächsten Leistungssprung und den Traum vom Sub-3-Marathon. Heute weiß Pascal, nicht alles, was viral geht oder online gut klingt, funktioniert auch im echten Training. Im Podcast sprechen wir jetzt über die schlechtesten Lauftipps des Internets. Egal ob Streakrunning, Barfußlaufen oder Fasten, Pascal teilt mit uns, welche Fehler er selbst gemacht hat, welche Tipps ihn sogar körperlich verletzt haben und was er LäuferInnen raten würde, die zwischen Disziplin, Spaß und Algorithmus ihren eigenen Weg suchen. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und jetzt viel Spaß beim Lauschen und bitte nicht nachmachen. Hallihallo Pascal, herzlich willkommen im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Mir geht's fantastisch, muss ich sagen.
Ja, ich habe dich gestalkt auf TikTok, habe gesehen, du bist einen Wettkampf gelaufen am Wochenende. Wie lief's?
Also es war ein krasser Pain, muss ich sagen. Also die Zeit war gut, Halbmarathon 1,20.
Richtig
Müggelsee,
gut.
Also 4 Minuten besser als mein PB, kann man nicht viel sagen, aber wer Berlin Müggelsee kennt, die Laufstrecke, weiß, dass das nicht perfekt zum Racen ist mit vielen Wurzeln. Ich habe mich teilweise verlaufen. Es gibt einen Tunnel mit Treppen runter, Treppen hoch, hat mich komplett rausgehauen. Also war nicht so ein guter Lauf, aber ist ja oft so. Es kann nicht alles immer perfekt sein.
Ja, also es ist wirklich ein Fun-Lauf. Darüber haben wir auch schon vorhin gesprochen. Ist eine wunderschöne Strecke. Ich wollte ihn auch schon immer laufen. Habe ich noch nicht gemacht. Aber jetzt nach deinem Fazit weiß ich auch, dass ich da dann nicht mit Bestzeiten rechnen muss.
Ey, auf keinen Fall. Aber wie du sagst, so am Wasser langlaufen ist auch schön. Dann ist Herbst, das heißt wirklich im Wald. Die Blätter sind so goldig, braun, rötlich. Das war schon... Panorama war schön.
Ja, mega. Du trainierst auch gerade auf einen Marathon, oder?
Ja, genau. Ich trainiere eigentlich seit 5 Jahren auf Marathons. Unterschiedliche Art. Kann ich ja gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Aber gerade habe ich mir das Ziel von einem 2,50er-Marathon vorgenommen. Im April.
Ambitioniert.
In Hamburg, ja, sehr ambitioniert. Und dadurch bin ich gerade wirklich auch sehr diszipliniert, sehr viel am Laufen. Das war gestern aber auch das Abschlussrace der Saison und jetzt werde ich mal 2-3 Wochen die Laufschuhe an den Nagel hängen.
Ja, ich wollte gerade fragen, machst du jetzt schön Regeneration, hoffe ich?
Ja, wirklich. Ich mache es echt mal, das fällt mir schwer, aber ich mache jetzt eine Woche ganz bisschen was und dann 2 Wochen wirklich verreise ich ohne Laufschuhe, habe ich entschieden.
Finde ich gut. Muss man auch manchmal können. Ne? Also manchmal muss man sich ja immer selber so als Hobbyläufer in sehr am Riemen reißen, so ein bisschen zurückhalten, dass man nicht zu viel macht. Aber so gerade im Urlaub ist es ja eine gute Gelegenheit, sich dann mit Sachen abzulenken. Ne?
Ja, safe. Das ist der Plan.
Geht es dann irgendwo an einen warmen Ort? Oder?
Thailand. Ich schäme fast mehr es zu sagen. Ja.
Aber das wird schön für dich bestimmt.
Ja, ich freue mich auch riesig. Also ich habe die letzten Jahre immer so Sommerurlaub klassisch gemacht in Europa und diesmal war so bewusst das Ziel, dem tristen Berliner Winter, dem depressiven Graue zu entfliehen.
Ja, ey, wirklich, wünsche dich auch. Wir sind ja beide in Berlin ansässig und ich kann absolut verstehen, warum du flüchtest.
Ja, sowas von. Es wird jedes Jahr schlimmer, habe ich das Gefühl.
Ja. Aber hast du was, worauf du dich freuen kannst, unabhängig von Wettkämpfen? Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass du deine Bestzeit im Frühjahr dann erreichst.
Cool,
also,
danke.
Also hast ja noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen.
Yes.
Jetzt erstmal Regeneration.
Ganz genau. Erstmal chillen, ein paar Cocktails trinken. Und nichts machen.
Richtig, genau so. Ja, ich freue mich ja, dass du heute hier bist, als unser Social-Media-Laufexperte, kann man sagen. Ne? Weil wer, wenn nicht du? Ich bin mir sicher, dass auch einige unserer HörerInnen dich kennen von ihrer TikTok-for-You-Page oder zumindest dein Gesicht erkennen. Ne? Weil da bist du ja schon vor einigen Jahren, kann man sagen, viral gegangen unter dem Kürzel Mr. Marathon. Tatsächlich, wenn man sagt viral, dann sind auch wirklich Millionen Aufrufe teilweise auf deinen Videos. Also tatsächlich sehr viral. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einige LäuferInnen aus unserer Community dich auch kennen. Ich erinnere mich auch daran, dass ich auch oder wir auch mit unserem Account vor ein paar Jahren dich immer mehr auf der For You-Page hatten. Also so, ja, tatsächlich schon so. Ich glaube, in Corona-Zeiten ging das ein bisschen los bei dir. Für all diejenigen übrigens, die nicht wissen, wie Pascal aussieht, guck mal gerne unser YouTube-Video oder unser YouTube-Podcast-Video dieser Folge. Da könnt ihr mal schauen, ob er euch bekannt vorkommt. Das würde mich mal interessieren natürlich. Genau, aber tatsächlich, so wenig wie unsere HörerInnen, weiß ich, wie du zu Mr. Marathon geworden bist. Also wir waren dann ja alle so ein bisschen, also vor vollendete Tatsachen gestellt, da warst du schon dann irgendwie groß, als ich dich auf der For You-Page hatte. Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen? Das interessiert mich jetzt natürlich. Was war so deine Laufbahn, deine Läuferlaufbahn?
Meine Lauflaufbahn, ja. Echt gutes Wortspiel. Eigentlich, also es ist eine sehr witzige Geschichte und du hast das auch schon extrem gut erkannt, muss ich sagen. Also gute Research auf jeden Fall, Props an dich. Ich hatte kurz vor Corona, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei vielen so, ist mein erstes Marathonrennen ist aus einer Wette entstanden mit Freunden. Die haben gesagt, hey, Wette verloren, wir laufen jetzt zu 5 Marathon in Madrid. Und ich war genau im Training, dann kam Corona und dann war ja diese Zeit, wo Marathons immer wieder verschoben wurden und dann irgendwann abgesagt. Ich war aber im Training und habe mir gedacht, hey, das kann doch gar nicht sein. Ich will jetzt diesen Marathon laufen und ich organisiere den jetzt selber. Oh. Ich laufe alleine einfach einen Marathon und damit ich das Ganze irgendwie da Spaß bei habe, eine gute Story ist, dachte ich mir, ich vlogge das auf TikTok. Weil damals kam TikTok halt hoch. Ja. Und ich habe immer, klar, ich nutze Social Media so seit Tag 1, aber ich war nie so ein Instagram-Heavy-User. Ich habe mir immer geschworen, wenn die nächste neue große Plattform kommt, dann will ich da all in gehen und ich möchte die own. Ich möchte dann da wirklich so top of mind sein. Genau, und dann hatte ich die lustige Idee, ich bin so groß, Gary Vee sagt ja wahrscheinlich auch was, Gary Vaynerchuk, der hat ja immer so dieses Mantra, document, don't create, also einfach geile Sachen machen, offline, Kamera draufhalten, das zu dokumentieren, statt extra Fake-Content zu produzieren. Das ist so ein Mindset, so ein Social-Media-Mantra für mich. Und dann habe ich mir damals gedacht, ja perfekt, du vloggst einfach dein Marathon-Training und du machst eine Challenge draus, weil Challenges, wissen wir, klappen immer auf Social. Toll. Und zwar habe ich damals den Account Nike Please Sponsor Me genannt.
Das ist ja witzig.
Ja, genau. Und ich habe gesagt, ich laufe meinen ersten Marathon alleine in Berlin und Nike bitte sponsert das Ganze. Die haben witzigerweise nie darauf reagiert.
Schade.
Aber irgendwann, als der Account dann echt groß war, habe ich glaube, ich habe 2 oder 3 Sponsorships mit Nike gemacht, da musste ich es lachen. Aber als der Account dann so groß war, dachte ich mir, okay, wenn ihr halt nicht aus dem Quark kommt, jetzt kann ich das Ganze monetarisieren, es gibt so viele tolle Marken, dann ändere ich den Namen zu etwas Neutraleres und mache keine Werbung
für free. Ja, stimmt. Ist ja jetzt nicht dein Hauptsponsor dann gewesen, ne?
Nee, leider nicht. aber trotzdem habe ich dann ein paar Kampagnenprojekte mit denen zusammen gemacht. Das war einmal viel Spaß. Aber das war der Anfang. So bin ich da reingekommen.
Ja.
Und ich war tatsächlich, ich glaube, das hat es auch so aufregend gemacht, ich war der Erste, der Marathons auf TikTok gevloggt hat. Also auf jeden Fall in der Dimension und es ist dann auch so krass eskaliert, weil dann ist man natürlich so view-geil, man sieht, wie krass die Views abgehen, dass ich dann wirklich, das muss man sich mal überlegen, das darf ich meinen Kindern nie erzählen, dass ich für TikTok mehr und mehr Marathons gelaufen bin. Also ich habe dann nicht so mehr Marathons angemeldet, habe krassere Challenges gemacht, habe versucht, meine Bestzeiten zu übertreffen für die Reichweite auf TikTok.
Ja, genau. Richtig traurig. Richtig Klischee, ne?
Richtig schlimm. Richtiges Algorithmusopfer.
Okay, aber super spannend, dass du tatsächlich dann so relativ zeitgleich, dass dein Marathon-Training tatsächlich zeitgleich mit dem Dokumentieren auf Social Media angefangen hat. Ne? Ja, das leider parallel ist. Eigentlich hat sich das dann entwickelt.
Genau, ging Hand in Hand, ja.
Ja, und ich habe auch gesehen, dass auch wirklich die Marathon-Vlogs, die Videos sind, die am meisten Klicks bekommen. Ne? Ich erinnere mich, dass du dann auch eine Zeit lang so diesen Trend hattest, wo du Laufe, bis du XY siehst, gemacht hast. Das hast du auch ganz viel gemacht. Ne? Aber die Marathon-Vlogs waren dann das, was am besten immer funktioniert hat.
Ja, genau. Also da vielleicht auch mal, also wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern dürfte. also die große Challenge war, ich war der Erste, der das gemacht hat und dadurch war das neu. Und ich glaube, alles, was neu ist, funktioniert ja erstmal. Es hat ja so eine Magie. Und dann ist Marathon ja auch irgendwie was Extremes. Und du hast diese Vorbereitung, du hast immer dieses, hey, Tag 1 von Tag 65, Training und so weiter. Und das hat am Anfang so gut funktioniert, dass ich habe wirklich nach dem Training mich hingestellt und habe noch so 2, 3 Reply with video to comment, also einfach auf Kommentare mit dem Video geantwortet. Das war dann so eine Frage, hey, ist der neue Nike gut oder schlecht? Und ich habe einfach die Kamera gelabert, ja, der ist gut, fertig. Hab das Video hochgeladen, wirklich. und es hat 6-stellige Aufrufe gehabt. Also ich habe wirklich jeden Tag 3 bis 4 Mal gepostet. Ich habe immer gesagt, ich habe den effizientesten TikTok-Kanal Deutschlands, weil ich so wenig Aufwand hätte. Ich wäre eigentlich so oder so gelaufen und die eine Minute vorher und nachher noch ein paar Fragen beantworten, ist ja ein No-Brainer.
Ja.
Das hat sehr gut funktioniert für den ersten und ich glaube für den zweiten auch noch. Und was dann passiert ist, dann kam halt die ganze Masse an Läufer und Läuferinnen, die ganzen Marathon-Läuferinnen sind da drauf. Und dann war das nicht mehr so spannend, es war nicht mehr neu. Und dann gab es andere Challenges. Dann gab es als erstes Beat the Miles, so eine junge Frauengruppe, genau. Die sind dann vom nördlichsten Punkt zum südlichsten Punkt in Deutschland gelaufen. Ja, natürlich hat sich dann niemand mehr für mein 8x200-Meter-Training auf dem Track in Neukölln interessiert. Das war dann boring. Ja. Und auch der Long Run mit 20 Kilometern war nicht mehr interessant. Mhm. Dann als nächstes kam Joyce. Joyce war ja auch bei dir im Podcast.
Ja.
Das war ein Shoutout. Ganz, ganz große Läuferin, große Inspiration. Sie läuft einmal um Deutschland, ist sie so gelaufen. Krass. Phänomenal. Jetzt läuft sie jede Stadt in Deutschland ab. Ja. Also Lauf-Content und Social-Media-Content funktioniert über extrem, weil es Emotionen triggert. Und wenn du irgendwann nur noch einmal im Jahr einen Marathon machst mit Sub 3, 250, whatever, hast du einmal im Monat ein virales Video.
Voll.
Und das reicht nicht mehr zum Wachstum. Und dann habe ich mich gefragt, wie schaffe ich es denn, kontinuierlich 1-2 Mal die Woche mit wenig Aufwand Content zu bekommen, auf die Strecke zu bringen, der Reichweite erzielt. Und dann habe ich wieder ein Format aufgebaut, weil ich glaube, ein Format schafft Wiedererkennung und das ist irgendwie Vertrauen und das ist auch dann gelernt. Da habe ich halt gesagt, okay, ich lasse die Leute kommentieren, was ich erlaufen soll, also was ich mir anschauen soll beim Laufen. Haben die gesagt, okay, lauf, bis du ein Fußballfeld siehst. Dann bin ich gelaufen, bis ich ein Fußballfeld sehe und habe das immer gefilmt.
Ja.
Das hat dann auch sehr gut funktioniert, aber ultra anstrengend, immer mit einer Kamera in der Hand zu laufen.
Das ist auch so eine Geschichte, bei der ich mir wirklich dachte, ach krass, weißt du denn vorher, wo du langläufst jetzt oder wirst du wirklich jetzt 20 Kilometer hoffen, dass das, was da gefordert wurde, auftaucht auf deinem Weg?
Ja, aber genau, diese Erwartungshaltung, das hatten halt viele Leute. Ja. Das heißt, das Format an sich war genial, weil erstmal ist es aus der Community, also es ist wirklich Community First. Du kannst kommentieren, du kannst genau, als wäre ich so ein Maskottchen oder so eine, Puppe.
So ein Puppenspieler-Ding.
Ja. Genau. Also du hast ja das Gefühl, du kannst mich steuern. Das ist ja witzig. Zweitens ist die Frage, okay, fake der ist oder macht das for real? Schafft das nicht? Wie lange braucht der? Oh, 20 Kilometer. Ja. Das heißt, du schaust das Video bis zum Ende, weil der Reveal-Moment, der Money-Shot ist ja quasi am Ende. Und dadurch hast du lange Watch-Times. Das wird wieder von Algorithmen belohnt. Also in der Konzeption großartig.
Super, super.
Aber genau, was du gesagt hast, in der Umsetzung, natürlich habe ich das großteils geplant.
Ja.
Das ist ultra langweilig, auf Google Maps sich anzuschauen, wo man langlaufen muss. Dann kannst du nicht einfach mal loslaufen, sondern du läufst halt eine abgelaufene Strecke, hast die scheiß Kamera in der Hand. Oh, alle Leute gucken dich an, weil du läufst ja mit so einem Gimbal durch. Also ich habe Handy und Gimbal. Oh, es hat keinen Spaß gemacht.
Okay, krass. Ja, du vloggst hier jetzt auch während deinen Wettkämpfen oft, ne? Also du sprichst zumindest immer mal rein. So.
Ja.
Ist es denn, also hast du manchmal das Gefühl, dass du dadurch auch irgendwie Energie verballerst? Gucken die Leute dich da auch komisch an oder wissen die schon, okay, die erkennen dich vielleicht auch wieder und stellen deswegen gar keine Fragen?
Ja, die gucken einen schon komisch an und es ist auch anstrengender, als man denkt. Also ich habe gestern bei dem Halbmarathon, habe ich das Video nach meinem Coach geschickt, ich habe einen Trainer und der meinte halt so, Bro, warum filmst du das? Du wärst locker nochmal 1,5 Minuten schneller gewesen, wenn du nicht durch ein Äffchen in die Kamera schreien würdest. Also ja, das frisst Energie und ab und zu ärgere ich mich auch. Auf der anderen Seite denke ich mir so, Mann, das sind doch irgendwie tolle Erlebnisse und ich gucke mir dann meinen Marathon Berlin vor 2 Jahren an oder meine PB, die ich irgendwo gemacht habe und ich denke mir auch, das ist auch schön, das dann zu haben in dem Moment. Und irgendwann gewöhnt man sich dran. Das ist immer dieser Cringe-Moment, den man halt jeder irgendwie mal erklimmen muss, Cringe Mountain im Social-Media-Game und irgendwann ist es halt Teil der Identität.
Das ist auf jeden Fall auch echt. Das ist halt das Coole irgendwie, dass man natürlich wenig faken kann, während man da jetzt wirklich seine Wettkampfzeit läuft. Man merkt natürlich, dass das Suffering dann echt ist, dass der Schmerz nicht gefaked ist. Ist irgendwie schon spannend, sich das dann so tagebuchmäßig im Nachhinein nochmal anzugucken. Ne?
Ja, ultra. Also ich hatte es also gestern als diese Treppe, also man läuft ja unter dem Müggelsee, ist ein See in Berlin durch und da ist quasi eine Treppe runter. In einen Tunnel, dann läuft man einen Tunnel, läuft man eine Treppe wieder hoch. Ich habe das halt gefilmt, weil ich wusste, das wird geil werden auf Social. Ich muss aber echt sagen, dieser Moment hat mich so krass zerlegt, weil ich wusste nicht, dass der Tunnel kommt. Ich musste die Kamera rausholen, ich musste schnell auf Film klicken, ich musste runter, habe mich auf der Treppe fast aufs Maul gelegt. Und das hat mir so viel, also wenn mal jemand irgendwie, also 3,45er Race Pace, das hat mich, war sowieso Endstufe, darunter, wieder raus, Kamera sortieren, da habe ich noch ein Gel verloren. Das hat mich so viel Energie gekostet, dass ich wirklich 10 Kilometer gestruggelt habe danach, wieder reinzukommen. Ich habe auch kurz gedacht, ich muss abbrechen, ich habe Magenschmerzen bekommen und so. Und das war schon ein Moment, wo ich es bereut habe zum Beispiel. Das war nicht cool. Ja. Aber jetzt habe ich ein schönes Video. Ja.
Ne, man muss auch mal abwägen, was einem wichtiger ist.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, crazy. Ich sehe schon, das wird auf jeden Fall gleich spannend, was auch so deine Einblicke in auch so Lauftipps und so sind. Ich meine, manchmal machst du vielleicht Dummheiten, aber es ist ja auch mal spannend, deine Sicht dann auf sowas zu hören. Bin ich schon sehr gespannt, was du auch schon so ausprobiert hast. Und was du vielleicht bereust, was du nicht mehr machen würdest, was du aber vielleicht auch wieder machen würdest. Ne? Ja, da haben wir ja einige, sag ich mal, Claims, Aussagen, Tipps gesammelt, die wir dann so ein bisschen auf, wo wir deine Einschätzung, sag ich jetzt mal, haben möchten. Da bin ich schon sehr gespannt. Vielleicht erstmal nochmal zu Social Media. Du beobachtest ja, wie ich nur raushöre, auch andere Lauf-Accounts. Hast du das Gefühl, dass Leute sich von Influencern, Lauf-Influencern wie euch auch Sachen abgucken? Also hast du das Gefühl, dass Social Media die Art, wie Leute trainieren oder sich vorbereiten oder auch vielleicht laufen sehen, verändert?
Safe. Also 100%. Ich habe so zwei Perspektiven darauf. Also einmal merke ich, dass mich Leute auf der Straße ansprechen und sagen, hey, krass, wegen dir habe ich angefangen zu laufen. Oh, oder wegen dir habe ich dies, ne? Das ist total toll. Und das ist ja nur ein Bruchteil von den Leuten, die man sieht, und ein Bruchteil von denen sprechen einen ja an. Und dadurch bin ich ziemlich überzeugt, dass wenn man auf Social Lauf oder Lauf-Content teilt, dass man echt Leute damit hoffentlich positiv beeinflussen kann, was super ist. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Influencer, Influencerinnen, Creator, Creatorin so die neue Art von Education geworden ist. Also viele Leute ziehen aus Social und von Influencer, Influencerinnen ihre News, also die Newsquelle, die lassen sich da weiterbilden, die lassen sich da halten. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute ziehen ihr ganzes Laufwissen aus Social heraus.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Du wirst ja dann auch ein bisschen so nach links und rechts selber auch geguckt haben, in der Zeit vor allem, als du bestimmt sehr aktiv warst. Hast du da besonders schlechte oder besonders gute Tipps auch mitverfolgt, die du, weiß ich nicht, ob du die auch ausprobiert hast oder nicht, aber würde mich mal interessieren, bevor wir in die einzelnen Aussagen gehen, ob du generell so ein Fazit ziehen kannst zu guten, aber vielleicht auch schlechten Seiten von Social Media.
Ja, total. Also ich glaube, dass die Downside an Social Media ist, dass halt die Sachen gut funktionieren, die laut sind und die Emotionen hervorrufen. Das sind aber oft nicht die Sachen, die funktionieren. Das ist bei Ernährung ja auch so. Also ich glaube, diese Sachen, da wird sehr viel Schabernack getrieben und sehr viel ist dann für Reichweite da, sehr viel ist polarisierend, aber das ist nicht immer das, was einen am besten nach vorne bringt. Also ich weiß noch früher, und das auch durch Social Media Kultur geprägt, war mein Mindset sehr, jeden Tag Vollgas. Also wirklich jedes Training Vollgas. Und das ist einer der größten Fehler, die ich jemals gemacht habe. Es hat dazu geführt, dass ich jahrelang verletzt war, dass ich echt Probleme hatte und dass ich den Sport nicht so genießen und ausführen konnte, wie ich es jetzt kann. Und ich bin seitdem auch sehr kritisch. Ich gucke mir nur noch besondere Accounts an. Ich versuche immer zu verstehen, wer steckt dahinter? Hat die Person eine Ausbildung oder hat die Person irgendeine Form von Legitimation? Ich habe gerade auch selber gesagt, dass ich einen eigenen Coach habe, weil ich dann irgendwo nicht mehr zwischen wahr und Fake News auf Social differenzieren konnte. Und ja, ich glaube, da wird man dann weiser.
Ja. Ja, finde ich gut, dass du das ansprichst, auch gerade was die Hintergrundinfos zu Personen angeht, weil natürlich kann man sich als Profi inszenieren, das heißt aber nicht, dass man einer ist, und wenn da gar keine Lizenzen oder Ausbildung oder irgendwas im Hintergrund ist, dann ist das immer ja eine kleine Red Flag, wenn jemand dann aber sehr überzeugt von Sachen spricht.
Ja, total, total. Ja. Ne? Also ich hatte ein Beispiel gestern beim Halbmarathon, habe ich jemanden kennengelernt, der war am Samstagabend auf dem Sportcheck-Run, hat da irgendwie in 1:15 Halbmarathon abgerissen, Samstagabend, und war dann Sonntagmorgen am Müggelsee und ist da nochmal in 1:20 gelaufen. Das ist echt, sind beides extrem schnelle Zeiten. Und wenn ich das auf Social sehen würde, würde ich ja denken, dass das die Norm ist.
Ja.
Das ist aber überhaupt gar nicht Norm. Also wenn ich das machen würde, würde ich mich verletzen und wahrscheinlich auch 99%, also zumindest über einen längeren Zeitraum, ist das nicht gesund, zweimal hintereinander so intensiv an die Belastungsgrenze zu gehen. Und das braucht Kontext. Das kann eine Person sein, die extrem sportlich ist. Vielleicht hat diese Person 20 Jahre Lauferfahrung. Ich weiß es nicht, krasse Gene, I don't know. Aber das ist nicht die Norm. Und ich glaube, diesen Moment der Reflexion und das zu abstrahieren, zu verstehen, okay, was funktioniert denn für mich, und mich nicht zu messen und nicht zu vergleichen mit dem, was auf Social da draußen die vielen Millionen Views bekommt, ist so krass schwer und so krass wichtig.
Das stimmt. Ja, finde ich gut, dass du es ansprichst, dass man da vielleicht auch mit der Zeit weiser wird. So natürlich, was polarisiert, funktioniert auch gut. Aber wenn man dann am Ende seine Gesundheit aufs Spiel setzt, hat man auf jeden Fall auch verloren. Und davor wollen wir die Leute da draußen vielleicht auch ein bisschen bewahren. Deshalb lass uns gerne mal einsteigen in, ja, so die erste Aussage, die man sehr viel hört, besonders vielleicht auch auf TikTok, wenn Leute Daily Postings machen. Du hast ja auch selber gerade schon angesprochen, dass es am Anfang bei dir auch so war. So dieses klassische Lauf jeden Tag oder Lauf so viel wie möglich. So Umfänge sind eigentlich alles. Auch gerne, ne, bei Lauf-Challenges, bei denen man dann Streakruns machen soll, also täglich irgendwie laufen soll. Ja, wie siehst du das denn jetzt? Beziehungsweise wie lange hast du diesen Approach auch selber durchgezogen? Weil du meintest ja, dass du da so ein bisschen anfällig warst, vielleicht gerade auch am Anfang.
Ja, ultra. Also ich glaube, ich war lange gefangen von diesem Mindset, mehr ist mehr. Also mehr Sport, mehr Geschwindigkeit, mehr Kilometer, mehr Frequenz hilft. Und ich glaube, da ist auch irgendeine Form von Wahrheit drin, aber in Grenzen. Ich habe mittlerweile eher das Gefühl, also ist es immer sehr schwer zu pauschalisieren, aber es gibt ja auch diesen schönen Spruch, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wenn man lange etwas machen möchte, kann man es nicht 100% jeden Tag machen. Man kann nicht jeden Tag 100% gehen, das geht nicht. Und der Körper muss sich auch mal erholen. Also ich glaube schon, dass, also ist es schwer, wie gesagt, zu pauschalisieren. Es hängt ab von deinem Ziel. Was ist dein Ziel? Wenn du jetzt einen Marathon 2 Stunden 50 läufst, dann musst du bestimmt 5 bis 6 Mal die Woche Laufschuhe schnüren. Aber du machst beispielsweise auch Krafttraining. Du machst auch Stabi-Training. Du machst auch Safe-Ruhetag. Du machst auch viele Zone-2-Runs. Die sind halt teilweise eher der regenerationsförderlich. Ja. Also es ist immer so eine Balance, es ist ein Gleichgewicht, eine Regelmäßigkeit ist gut, aber jeden Tag zu laufen halte ich an sich schon mal für falsch.
Ja, ja. Gut, sehr gutes Anfangsfazit schon mal an der Stelle. Weil das ist natürlich auch was, wie du gesagt hast, was Leute sich rausnehmen könnten, wenn sie durch Laufinfluencer anfangen mit Laufen. Ne? Wenn du siehst, okay, mein Idol oder meine Inspiration postet jeden Tag und läuft scheinbar problemlos, zeigt vielleicht auch nichts vom Krafttraining oder vom Stabi-Training oder von all den Sachen, die vielleicht im Hintergrund passieren. Das ist natürlich eine Sache, die leider AnfängerInnen vor allem sich dann erstmal mitnehmen. Ne? So dass, ach, solange ich laufe, dann mache ich das vielleicht auch jeden Tag, ich muss dranbleiben. Was dann drumherum passiert, damit, also befassen sich viele dann gar nicht, leider.
Ja, genau. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Falle. Und auch dieses, was du gerade meintest, wenn du anfängst zu laufen, dann ist es sowieso schon mal ganz, ganz schlecht, wenn du jeden Tag läufst.
Voll.
Also das ist immer noch eine sehr starke Belastung. Der Körper muss sich daran gewöhnen. Die ganzen Sehnen, der Muskelapparat, die Knochen. Gib dem mal Zeit. Das ist ein Sport, den kannst du Jahrzehnte machen, wenn du es gut machst. Brichst nicht übers Bein jetzt in der ersten Woche oder im ersten Monat. Und vor allem dieses, also das ist echt ein großer Appell, vergleicht euch nicht. Das ist genau, was du sagst. Die Leute, die ihr da draußen seht, das ist vielleicht die 1% dieser Welt. Und wer weiß, was die für einen Kontext haben, was die für einen Background haben. Und das jetzt 1:1 nachzumachen, ist total fatal. Also ein bisschen den Ego zu Hause lassen, hilft.
Ja, hilft auf jeden Fall. Ja. Das passt eigentlich auch zur zweiten Aussage direkt schon. Lese ich halt irgendwie immer wieder, verstehe ich auch gar nicht. So das klassische, ein Longrun beginnt erst nach 90 Minuten. Also so, ne, Leute betteln sich da teilweise wirklich irgendwie in Kommentaren häufig dann, ab wann ein Longrun ist, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch, haben Leute dich so jemals gefragt, wie lang deine Longruns sind? Glaubst du, die Leute haben sich daran orientiert, wie lang deine waren? Oder wie war das so?
Boah, ist eine gute Frage. Also ich persönlich habe halt gelernt, meinen Kopf davon auszuschalten, weil ich habe halt meinen Plan, ich fokussiere mich auf meinen Punkt. Ich weiß schon, was du meinst. Longrun ab 90 Minuten. Was ich oft gehört habe, ist, Longrun beginnt erst ab 28 Kilometern.
Das gibt es auch.
Den habe ich irgendwie ganz oft gehört. Ja. Ich müsste mal recherchieren, was so die wissenschaftliche Basis dafür ist.
Stimmt.
Also ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Auch da würde ich wieder so auf die Welt schauen und argumentieren, das hängt von deinem Fitnesslevel ab. Wenn du gerade anfängst, dann ist garantiert 90 Minuten am Stück laufen, also das ist wahrscheinlich zu viel. Also why, weißt du? Und wenn ich jetzt mit 2,50 trainiere, dann ist für mich 90 Minuten vielleicht zu wenig. Ich kann es aber gar nicht pauschalisieren. Es hängt wirklich davon ab, in welchem Level du bist und was dein Ziel ist.
Ja. voll. Ja. Wann hast du denn angefangen, dir deinen Coach zum Beispiel zu suchen? Also wie lange bist du denn erst so nach Freischnauze irgendwie ins Training gegangen und wann hast du dann strukturierter angefangen, auch auf deine Bestzeiten hinzuarbeiten?
Ja, ist eigentlich eine lustige Story, weil ich halt über dieses TikTok-Thema da reingekommen bin und einfach gemacht habe. Also ich habe mich wirklich, also Worst-Case-Szenario, ich habe mich mit null beschäftigt, mit nix. Ich hatte die alten Laufschuhe von meinem Vater, das waren irgendwelche Adidas-Treter, wo das Plastik mittlerweile so steinhart war, dass es schon gebröckelt hat.
Wow.
Ich habe mir einfach keine Trainingspläne gemacht, ich bin jeden Tag losgelaufen, ich hab nicht auf Ernährung geachtet, ich habe nicht auf Regeneration geachtet, ich habe jeden Tag versucht, maximal schnell zu laufen, also wirklich jeder Run war auf 150%.
Krass.
Das hat dazu geführt, dass ich sehr viele Verletzungen hatte, überraschenderweise, dass ich beim Marathon wirklich, es gibt auch Videos zu, bei Kilometer 35 angefangen zu heulen, weil mein Körper weggekrampft ist, das war grauenvoll. Die Zeiten waren aber trotzdem okay, also mein schnellster Marathon war da irgendwie 3:10. Also krass. Das war okay, aber es war alles echt am Limit von meiner körperlichen Grenze. Und dann war ich so, ja, ich kriege das nicht hin, ich schaffe es nicht, durch das Wissen, was da draußen verfügbar ist, mich so zu zügeln, dass ich den richtigen Weg für mich finde. Und da habe ich gesagt, und dann muss man sagen, hatte ich das Glück, dass ich bei On im Marathon-Team war letztes Jahr. Und da war ein sehr, sehr guter Trainer. Und der hat mir das erste Mal einen Trainingsplan gemacht. Und ich war so, hä? Wie? Nicht jeden Tag Vollgas? Was ist das denn hier für eine schwache Sache? Das war wirklich mein Mindset. Ganz schlimm.
Ja.
Und das war so toll mit ihm, dass er meinte so, hey, ich hole dich jetzt erstmal so in eine normale Sphäre wieder runter. Mach mal einen ganz entspannten Marathon, der einfach mal nicht wehtut. Und ich war so, was war das denn? Und jetzt arbeite ich mit ihm dann so seit einem Jahr jetzt zusammen und habe jetzt wirklich dieses Jahr keine Verletzung. Ich habe 10 Kilometer meinen Bestzeit zweimal gebrochen, meinen Halbmarathon zweimal gebrochen. Und das läuft so gut wie noch nie. Also es ist echt eine große Empfehlung, wenn man da sehr viel Zeit rein investieren möchte und da ein Herz verschlägt, mit Profis zu sprechen, die dafür ausgebildet sind, das hilft.
Total. Auch so, wie du gesagt hast, besonders wenn man auch merkt, dass die Leistung stagniert, ne? Oder man wirklich durch Schmerzen geht während seiner Läufe. Ja. Das ist schon mal so ein Zeichen. Vielleicht ist nicht alles ideal, ne? Vielleicht nicht alles geben bei jedem Lauf.
Okay, spannend. Bitte nicht machen.
Voll. Wie oft bist du denn ganz am Anfang, als du noch wirklich gar nichts wusstest, aber schon eine gewisse, sag ich mal, Kondition hattest, wie oft bist du denn dann laufen gegangen? Weil wenn du sagst, du hast bei jedem Lauf wirklich alles gegeben, muss ja auch ansonsten im Alltag total schlapp gewesen sein,
oder? Ja, war ich auch. Ich habe es am Anfang auch noch, also am Anfang dachte ich auch noch, ich gehe so 3 bis 4 Mal die Woche laufen oder 3 Mal die Woche laufen. Das war nicht jeden Tag, aber dann halt jeden Tag Vollgas, ne? Also unter der Woche war es jeden Tag ein Sprinttraining gefühlt. Ja. Oder halt einfach so normale 8-Kilometer-Läufe, die ich aber versucht habe, jeden Tag schneller zu laufen oder jedes Mal.
Krasse Steigerung.
Ja, wirklich schlimm. Es war schlimm. Oder Long Runs, das weiß ich bis heute noch. Bei jedem Long Run habe ich natürlich versucht, in meinem Race Pace zu laufen, weil ich muss ja mich trainieren für mein Training. Ich muss ja wissen, wie das ist. Und wenn ich es im Training schaffe, dann schaffe ich es im Marathon auch. Also ich glaube, das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Also jetzt zum Beispiel, ich laufe nie Race Pace. Ich laufe den Race Pace einmal. Und das beim Race, weil es so eine krasse Belastung ist für meinen Körper und so ungesund, dass einmal reicht in einem halben Jahr.
Einfach mal Ressourcen sparen.
Ja, ganz genau, Ressourcen sparen. Und der Körper ist danach fix und fertig.
Ja.
Und das kannst du nicht jedes Mal machen. Oder du kannst das machen und dann bricht der Körper irgendwann zusammen. Dann bist du verletzt und das ist schade.
Ja, nicht nachmachen da draußen, bitte.
Auf keinen Fall.
Ihr hört's ja hier.
Ja, bitte, also es ist wirklich ganz große Anti-Werbung. Ich bin da sehr naiv reingegangen. Und deswegen, das auf jeden Fall nicht kopieren.
Ja, das muss so ein witziger Moment gewesen sein, als du dann den echten Trainingsplan vor dir hattest und da erstmal dachtest, ach, das soll mich doch schneller machen, aber da mache ich ja jetzt weniger oder
ultra
entspanntere Läufe.
Ja, das ist echt immer noch eine Magie, die ich bis heute nicht begriffen habe. Also dieses schöne Gefühl, man trainiert und man trainiert gut und dann sieht man die Geschwindigkeit, die man im Race abliefern muss und man denkt sich so, das kann nicht sein, so bin ich.
Ja.
Hatte ich gestern wieder, ich war so nervös vor diesem Halbmarathon, weil ich noch nie 3:45 auf 21 Kilometern gelaufen bin. Und ich dachte mir so, echt, ich kann es nicht schaffen. Aber es geht. Wenn man sehr gut trainiert ist, dann ist der Körper darauf vorbereitet. Und jetzt chille ich, erhole mich gut und dann können wir wieder angreifen.
Ja. voll gut zu sehen, dass du da so eine, ja, so eine Progression durchgemacht hast und jetzt so viel vernünftiger auch trainierst. Das ist natürlich ein schönes Aushängeschild. Das kann, jeder kann auch vernünftig werden im Training.
Ja, absolut. Deswegen, ich bin da auch so prophetisch unterwegs, ja, weil ich habe mir echt viel kaputt gemacht und ich hätte eine bessere und einfache Zeit und auch mehr Leidenschaft dem Sport gegenüberbringen können, ja, hätte ich das Ganze mit mehr Vernunft angegangen. Also ich, ja, versuche echt, das jedem einzubläuen, sich da tief mit zu beschäftigen und es, ja, nicht zu übertreiben.
Voll. Weil wir gerade über Übertreiben reden, was hältst du denn von Double Threshold Einheiten? Ich finde, da sieht man immer so zwei Sachen, die so geclaimed werden auf Social Media. Einmal die einen Leute, die sagen, das ist nur was für Profis, musst du gar nicht probieren als irgendwie Hobbyläuferin. Und dann die anderen, die das dann einfach vormachen und irgendwie, sag ich jetzt mal, ne, zum Beispiel vloggen, so, ja, jetzt habe ich hier meinen ersten Lauf gemacht, jetzt mache ich abends noch eine Einheit und das vielleicht auch dann so als Selbstverständlichkeit vielleicht inszenieren, dass das auch Leute wahrscheinlich ein bisschen verwirren kann.
Ja, total.
Hast du da mittlerweile irgendwie einen Mittelweg oder wie ist so deine Meinung dazu?
Also ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, selbst in meinen crazy Zeiten noch nicht. Also was ich ab und zu mache und das kann ich auch empfehlen, ich mache ab und zu morgens eine Laufeinheit und abends gehe ich ins Gym und mache da Krafttraining, also wirklich Kniebeugen, ja, Kreuzheben, Wadenheben, die ganzen Sachen. Das sind ja unterschiedliche Belastungen für den Körper.
Ja.
Und bei beiden Mal gehe ich halt nicht auf 100%. Also der Lauf morgens, den ich mache, der ist entspannt. Zone 2, 40, 50 Minuten. Und abends im Gym gehe ich ja auch nicht auf 100%, sondern bin ja irgendwie bei 70-75% von meiner Maximalkraft, weil ich ja nur meine Muskeln stabilisieren möchte. Also das finde ich, das geht ganz gut, weil wenn man ein hohes Trainingspensum hat, hat man dann halt mehr Rest, also mehr Ruhetage. Und das ist auch eine persönliche Präferenz, habe ich das Gefühl, dass ich ab und zu lieber zweimal an einem Tag, also Gym und Laufen mache, um einen Ruhetag mehr zu haben in der Woche, ja, weil einmal gar nichts zu machen, das tut mir mega gut.
Ja.
Muss aber mal ausprobieren. Und ansonsten zweimal am Tag laufen ist mir noch nie in den Sinn gekommen, weil ich glaube auch da die Beanspruchung ist wieder relativ hoch für den Körper.
Mhm.
Trainingseffekt weiß ich nicht. Man darf halt nie vergessen, dass der Körper erholt sich und wächst in der Regeneration. Und wenn du ein Profi bist, ich würde mal sagen, das ist ein Thema, was Profis machen, dann hast du ja natürlich, also deren Leben ist darauf ausgelegt. Die ruhen sich aus, die schlafen wahrscheinlich dazwischen, die haben keinen stressigen Alltagsjob, ja, die liegen dazwischen 6-7 Stunden auf dem Sofa, ich übertreibe auch, ne, ein Stück weit. Aber ich glaube, dann kann man sowas wiederum machen, aber auch hier wieder das zu adaptieren für Normalsterblichen ist aus meinem Blickwinkel keine gute Idee.
Nein. Ich bin positiv überrascht, dass du das in deiner richtig krassen Zeit nicht auch noch probiert hast.
Also, ich auch. Ich habe gerade überlegt, stimmt das eigentlich, was ich sage? Bestimmt habe ich es mal ausprobiert.
Aber auch so rückblickend, vielleicht war es dir auch gar nicht möglich, weil du ja auch alles aus jedem Lauf rausgeholt hast. Vielleicht warst du deswegen abends dann auch so platt.
Game over, ging nichts mehr.
Genau. Nee, ja, aber das ist eine sehr gute, sag ich mal, Zwischenlösung oder ähnlichen Approach, den du da angesprochen hast, was dieses dann Gym oder Krafttraining am Abend betrifft. Oder manche Leute machen es ja auch andersrum, dass sie mit vorermüdeten Beinen dann nach dem Krafttraining noch laufen gehen. Das ist ein sehr, sehr guter Trainingsreiz, wenn man das Level hat. Also sehr guter Tipp, den die Leute sich da draußen dann auch mal mitnehmen können fürs Training.
Ja, probiert das aus.
Das ist ein guter Effekt, das stimmt. Mhm. Ja, du hast jetzt schon Zone 2 mehrmals angesprochen, ist auch ein absolutes Buzzword zurzeit, wird sehr viel drüber gesprochen, die einen, sag ich mal, nicht verteufeln es, aber sind so ein bisschen anti und andere Leute schwören aber darauf, dass es gefühlt das Einzige ist, was einen langfristig weiterbringt. Es wird da mancher, finde ich, auch ein bisschen zu viel Fokus drauf gelegt. Wir haben auch kürzlich eine Folge dazu aufgenommen, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn ihr euch selber nicht ganz sicher seid, aber mich würde trotzdem mal interessieren, was so deine Erfahrungen damit sind. Du hast ja dann recht spät erst damit angefangen, ne? Weil du meintest ja, dass du am Anfang eigentlich immer all out gegangen bist. Mhm. Also wird es ja einen positiven Effekt bei dir jetzt gebracht haben, oder?
Ja, genau. Also ich bin da persönlich Fan von, um ehrlich zu sein. Ich habe, das kann ich auch vielen empfehlen, ich habe bei der Charité diverse Laufanalysen gemacht. Also eine Technikanalyse und einmal auch so einen Leistungstest. Also wirklich mit Laktatmessung, ist ungefähr so anderthalb Jahre her. Und das Schöne ist, man kriegt danach halt eben auch eine Analyse. Sportmediziner oder meinem Arzt und der hat sich halt meine Bereiche angeguckt, aeroben, anaeroben Bereich und ich hatte, also Best Case hast du ja so eine Pyramide und ich hatte eher so eine Wasserflasche.
Oh.
Also er meinte, das war sehr gut analysiert, er meinte, ich kann von meiner Genetik her sehr lange eine hohe Geschwindigkeit halten, weil mein Körper kann diesen Reiz gut ausstehen, Aber wenn meine Grundlage, mein Fundament nicht da ist, dann ist die Zeit, wie ich diese Maximalanstrengung halten kann, begrenzt. Und das war ein Grund, warum ich bei den ganzen Marathons war ich immer bis Kilometer 35, dachte ich, ich kann fliegen, ich breche den Weltrekord. Und dann war wirklich von einem Vierer-Pace auf einem 5,30er, auf einem Sechser-Pace, war wirklich Shutdown. Und dadurch meinte er zu mir, und das hat sich echt eingebrannt, und das habe ich auf Social auch viel gesehen, dass ich langsamer laufen muss, um schneller zu werden. Und das ist so wahr, weil du halt diese Grundlagenausdauer brauchst. Die ist auch nicht so anstrengend für den Körper. Es ist auch wichtig, deine Balance drin zu haben. Und deswegen habe ich sehr viele Zone-2-Runs eingebaut. Also ich glaube, 2 bis 3 Mal die Woche. Klar habe ich trotzdem noch Intervalle drin. Aber, und Tempoläufe auch, aber Zone 2 ist für mich schon echt wichtig.
Also wenn du sagst 2, 3 Läufe Zone 2, wie viele Läufe hast du insgesamt aktuell an deinem Training pro Woche?
Ja, ungefähr 5 bis 6, glaube ich. Okay. Ja, genau, also ich mache meistens so, also auch hier wieder nicht kopieren, weil es mein Trainingsplan, der ist für meine Ziele und meine Erfahrungen und meinen Kontext ausgelegt. Aber ich mache meistens so 2 Mal die Woche entspannt 40, 50 Minuten. Dann mache ich einen Long Run, der ist auch meistens langsamer, ab und zu gesteigert. Da mache ich nochmal einen Tempo-Run in der Woche und ein Intervalltraining. Das ist so ganz grob das Setup. Es variiert immer, ne? Ist jede Woche anders, aber ganz grob.
Top. Und früher war es ja alles ein Brei. So ein
früher war es alles ein Brei. Früher war es jeden Tag Vollgas. All gas, no breaks.
Das ist wirklich krass, ja. Hast du das Gefühl, dass deine Regeneration auch schneller geht jetzt, wo du zum Beispiel Zone 2 einbaust? Weil das wird ja auch oft als irgendwie Booster ein bisschen für die Regeneration gesehen, wenn man denn nebenbei, also wenn man nicht einen Pausentag machen möchte, sondern stattdessen doch nochmal laufen gehen möchte.
Ja, schon. Also ich habe das Gefühl, Regeneration klingt immer so, es gibt ja passive und aktive Regeneration. Ich kann jetzt auch in eine Sauna gehen, das ist irgendwie entspannt, oder viel schlafen ist auch entspannt. Wenn ich jetzt einen Longrun mache, geht das ja trotzdem in die Beine. Dann habe ich am nächsten Tag wirklich sofort wieder 40 Minuten, 8 Kilometer Zone 2, und dann denke ich mir so, boah, das ist auch anstrengend beim Laufen. Das ist nicht so, dass ich das enjoye, aber ich merke schon, dass ich danach fit bin. Also ich bin im Tag über fit und ich kann am Dienstag dann wieder einen Temporun machen und da schon ordentlich wieder PS auf die Straße bekommen. Also es hilft schon.
Ja. Und du hast dich seitdem auch nicht mehr verletzt, oder? Also seit du deinen Trainingsplan angepasst hast?
Nee. Ich habe das wirklich, also ich habe letztes Jahr im April, Mai mit On diesen Marathon, war ich im Marathon-Team da drin, und unbezahlte Werbung hier übrigens.
Ja, richtig.
Und dann war ich da noch verletzt und ich meinte noch zu denen, ich weiß nicht, ob ich diesen Marathon schaffe, weil ich habe eine Plantarfasziitis-Entzündung.
Ah, Plantarfasziitis, shit.
Ja, Plantarfasziitis, genau. Und dann meinte der Trainer halt, hey, wir kriegen das hin, du machst viel Fahrradfahren, ne, Krafttraining, und dann steigern wir das langsam rein. Das hat geklappt, ich habe den Marathon ohne Schmerzen absolvieren können, aber halt weit weg von meiner Bestzeit. Und dann habe ich das auskuriert und dann bin ich seitdem jetzt mit dem Trainer unterwegs, seit einem Jahr ziemlich genau, und seitdem keine Verletzungen, also gar keine Probleme.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch krass, dass du dann da in der Zeit, in der du so hart trainiert hast, dich auch nicht entmutigen lassen hast, trotz der Verletzungen, weil du bist ja trotzdem tatsächlich dran geblieben und auch an deinem Ansatz dran geblieben. Hattest du ansonsten noch andere Verletzungen außer der Plantarfasziitis? Oder war das eher so ein chronisches Ding?
Nee, ich hatte mehrere Sachen. Also ich hatte so Sachen wie, auch noch mal ganz kurz aus der Kategorie nicht nachmachen und extrem dumm. Da war ich verletzt, weil ich eine Achillessehnenentzündung hatte. Und das war in der Vorbereitung für den Marathon, Hamburg. Und der ist immer Ende April. Und Mitte April ist der Berliner Halbmarathon. Und ich war für beides angemeldet. Auch schon dumm.
Ja.
Und ich hatte halt die Achillessehnenentzündung und konnte halt im März und April gar nicht laufen. Mhm. Und dann habe ich mich aber irgendwie zu diesem Halbmarathon noch überreden können, weil ich dachte, okay, ich mache einfach 3 Wochen vorher nichts, kriege ich schon hin. Bin dann mitgelaufen, war so, ja, wenn es weh tut, breche ich ab. Hatte das mega geile Race, war ultra schnell und dachte mir so, perfekt, jetzt gebe ich nochmal richtig Vollgas für den Marathon. Und da habe ich wirklich in diesen zwei Wochen zwischen Halbmarathon und Marathon versucht, einen Trainingsrückstand von mehreren Monaten aufzuholen.
Oh, wow.
Und war echt wirklich so 100 Kilometer die Woche, jeden Tag 20 Kilometer mit hoher Geschwindigkeit. Und mein Körper nach 2 Wochen war so, Timeout.
Ja.
Alles vorbei.
Ja.
Also auf dem Level von Dummheit reden wir.
Ja.
Und dann hatte ich, genau, klar, Achillessehnenentzündung. Ich habe einen Knorpelschaden im Knie, was jetzt härter klingt, als es ist, weil ich wirklich immer seit Tag 1 viel Sport gemacht habe. Und wenn man Anfang 30 ist, dann ist das okay, Anführungszeichen. Deswegen ganz wichtig, Krafttraining zu machen, um halt dort die Kniescheibe zu stabilisieren. Und ich glaube, das waren jetzt so die Sachen, Knorpelschaden, Achillessehnenentzündung, Plantarfasziitis. Ja, bestimmt habe ich irgendwas vergessen.
Ja, du, das reicht auch. Absolut. Reicht für ein Läuferleben komplett. Schön, dass du über ein Häkchen dran machen kannst.
Ja,
jetzt.
Stimmt.
Aber hat in dem Fall ja dich dann am Ende doch smarter gemacht. Dadurch, dass du dann auch ja jetzt mittlerweile weißt, wie es anders gehen kann,
ja,
vermasst du ja dann sicherlich auch nicht den Schmerzen.
Ja, ja genau. Ne? Aber das muss man auch sagen. Man ist irgendwie, ich war jung und brauchte das Geld, so das Motto. Man war jung und naiv. Aber ich möchte diesen Sport ja mein Leben lang machen. Also wie schön wäre es, wenn ich mit 70 noch laufen gehen kann. Ja. Und jetzt, dass ich in 3 Jahren oder 4 Jahren diese Anzahl an Verletzungen in meinem Körper zugemutet habe, das ist nicht gut.
Ja.
Das hat nichts mit gesundem und nachhaltigem Laufsport zu tun. Das ist einfach nur, sorry to say, geistesgestört. Ja. Und deswegen möchte ich es auch gar nicht glorifizieren. Und ich hoffe einfach, dass ich durch diese Fehler noch rechtzeitig die Kurve bekommen habe und dass ich deswegen bin ich auch so offen, weil ich glaube, viele Leute können viele von diesen Schmerzen und Dummheiten vermeiden, wenn das Wissen eben da ist.
Ja, ja. Nee, ich finde es auch sehr, sehr cool, dass du da so offen drüber sprichst, weil ich denke, da können sich auf jeden Fall die Leute was draus mitnehmen. Gerade auch was dieses so, ach, mir geht's ja wieder gut, na, dann kann ich ja doch den Wettkampf doch noch laufen angeht.
Ja.
Ich glaube, da haben schon viele Leute drüber nachgedacht, wenn nicht sogar es auch gemacht, ne?
Hey, genau, ganz ehrlich, ich habe irgendwann mal gehört, dass 1/3 aller Läufer und Läuferinnen am Startpunkt von einem Rennen mit orthopädischen Problemen losläuft.
Oh, und Katastrophe.
Das ist wirklich gesundheitsschädigend und extrem fahrlässig. Wir haben alle nur diesen einen Körper, deswegen lass uns damit gut umgehen.
Ja.
Und irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür, wann Schmerz gut ist und wann schlecht. Es gibt ja auch guten Schmerz. Laufen ist auch nicht immer also einfach. Es gibt ja auch mal Momente, wo man durchziehen muss. Aber man muss halt eben verstehen, wann es wirklich gesundheitlich schädlich wird.
Ja.
Und das ist auch so ein Ding, ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt gerade keine Zahl im Kopf, aber ich habe es letztens noch gelesen, dass Thema Laufschuhe, ne, alle geilen sich ja auf den nächsten Laufschuhen auf und alle wollen die Elite-Laufschuhe laufen. Die meisten Läufer und Läuferinnen sind gar nicht ready dafür. Und es ist eher schädlich oder schlecht für viele Körper mit solchen Carbonplatten 24/7 rumzulaufen. Das ist auch nicht der beste Weg. Und die Statistik, die ich hatte, war, dass es seit der Erfindung der Laufschuhe die orthopädischen Probleme bei Läufern und Läuferinnen jedes Jahr zunehmen.
Ja,
obwohl die Laufschuhe, jetzt wird Orden mich hassen, und dann auch, ist so, aber obwohl die Laufschuhe ja eigentlich in der Wahrnehmung besser werden. Es wird weicher, es gibt mehr Pads, es gibt krassere Carbonplatten, aber im Körper tut das nicht gut auf Dauer.
Richtig, ja. Ja, lass uns gerne mal beim Thema Laufschuh bleiben. Ich meine, ist auf jeden Fall was, was Leute, glaube ich, da draußen auch, ja, wo Leute sich sehr beeinflussen lassen. Ne? Es ist halt, ne, wenn du geile Werbung siehst von Laufschuhen oder du siehst irgendwie, boah, mein Favorite-Athlet, der trägt halt diese Schuhe, das wird dann bestimmt schon, wird schon was Gutes dran sein. Ne?
Ja.
War das bei dir damals auch so, dass du dachtest, je teurer der Schuh, desto besser? Oder ich muss auf jeden Fall Carbon laufen, um halt am besten laufen zu können?
Safe. Klar, klar. Also ich habe das, ein Hammer kann ich noch raushauen. Ich habe meinen ersten Marathon in uneingelaufenen Nike Alpha Flies gemacht. Natürlich.
Oh nee.
Natürlich. Klar hatte ich Kilometer 28 in Krampf und konnte nicht mehr laufen.
Oh shit. Okay, krass. Krass.
Dumm. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Also viele gehen auch auf Style oder Design oder Marke.
Ja.
Und auch da würde ich sagen, bitte seid da egoless. Also ich kann das gar nicht sagen, was die richtige Laufschuh für dich ist. Geh in einen Laufladen. Lass dich beraten. Mach best case eine Laufanalyse. Und schau dir an, okay, jeder Körper ist unterschiedlich. Welchen Schuh brauchst du denn?
Ja.
In welchem Status als Läufer oder Läuferin bist du denn? Und dann guck das, was sich am besten anfühlt. Scheiß auf die Marke, scheiß auf das Design. Es bringt dir alles nichts, wenn du abbrechen musst oder nach 3 Monaten verletzt bist. Das ist Quatsch.
Ja, voll. Manchmal ist leider der hässlichere Schuh der bessere für einen.
Ich habe irgendwann auch mittlerweile weiß ich ganz gerne laufe, aber ich mache es echt nach Gefühl. Es muss sich gut anfühlen für mich und es muss zu meinem Laufstil passen, zu meinen Zielen passen.
Ja, Also ist auch natürlich ein Knaller, was du da schon alles ausprobiert hast. Das auf jeden Fall auch auf gar keinen Fall nachmachen natürlich. Also Carbon-Schuhe sowieso immer erstmal, also einlaufen ist auch das falsche Wort, weil man ja wirklich über Wochen sich daran gewöhnen sollte. Ne? Selbst wenn du am Tag vorher damit gelaufen wärst, das hätte dir auch nichts mehr gebracht. Null. Das wäre ja auch viel zu spät gewesen. Ne? Ja, aber null. Ja, finde ich auch wichtig, da zu betonen, dass halt das Aussehen der Schuhe nicht alles ist. Und ich finde halt leider auch, dass Carbon-Schuhe sehr, sehr geil aussehen. Meistens geiler als vielleicht welche ohne Platte. Aber wir sollten nicht nach Aussehen gehen. Also die inneren Werte zählen auch bei Schuhen. Also,
ja, total, absolut, ja.
Hast du mal diesen Barfußtrend? Ich weiß nicht, ob der in so Corona-Zeiten und so noch so am Boomen war. Hast du den mal mitgekriegt oder mitverfolgt? Dass halt auf der anderen Seite dann von vielen so ein bisschen behauptet wurde, dass Barfußlaufen die allergesündeste Art zu laufen sein soll. Hast du da mal Experimente gemacht?
Natürlich.
Top. Was frage ich so blöd?
Was denkst du denn? Ich habe das auch alles ausprobiert. Statt mich damit zu beschäftigen, probiere ich einfach aus. Leben am Limit. Also, das war eigentlich ganz interessant, weil ich bin auf dieses ganze Barfußthema erst gestoßen nach meiner krassen Verletzungsphase. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's jetzt mit, ich probiere selber was aus. Ich fuchse mich jetzt richtig tief in das Thema rein. Und ich habe mich halt sehr viel wirklich mit diversen Laufbüchern und halt auch Laufquellen beschäftigt. Und Barfußlaufen ist dort schon ein Thema, was immer wieder aufkommt. Und ich glaube, so die einprägsamste Geschichte ist ja die von dem mexikanischen Volk. Ja, genau, ja, der Stamm der Tarahumara.
Genau, genau. Habe ich auch gelesen, das Buch dann damals.
Ja, Born to Run, ne?
Genau.
Ja. Ist auch echt eine Empfehlung. Ist ein ganz tolles Buch, fand ich. Fand das super.
Ich auch.
Das ist im Endeffekt ein Stamm in Mexiko, die von Natur aus sehr viel laufen, einfach weil es dort keine Infrastruktur gibt. Es gibt dort keine BVG, kein Bus, keine Bahn. Und die halt mehrere Kilometer am Tag zu Fuß zur Strecke bringen. Und halt auch, es gibt so normalerweise dort Ultratons. Also die laufen halt dann einfach 100 oder 150 Kilometer, sind nie verletzt und laufen eigentlich nur in Sandalen. Und das ist total interessant. Und es gibt dann auch ein Projekt, wo Nike die sponsert und die Laufschuhe gibt und dann sind sie verletzt, das erste Mal so in ihrer Geschichte. Ja. Und dann dachte ich mir, ja geil, so wunderbar, dann laufe ich einfach nur noch barfuß. Hab das gemacht, bin nur noch barfuß gelaufen, gejoggt, in Berlin auf Asphalt, surprise, war ich auch wieder verletzt.
Oh mein Gott.
Aber wie gesagt, ich glaube, sich da tief mit beschäftigen ist wichtig, weil ich glaube schon, dass das Schöne oder die Theorie am Barfußlaufen ist ja, dass der Fuß extrem viele Muskeln hat. Ich glaube 150, 55 Muskeln. Und der Mensch als Säugetier ist als einziges Säugetier wirklich darauf ausgelegt, biologisch sehr viele Kilometer barfuß zu laufen. Und wenn diese ganzen Muskeln im Fuß stimuliert und ausgeformt sind, dann ist der Körper perfekt aufgerichtet. Und wenn du jetzt darunter aber einen Schuh packst, dann stirbt das ja irgendwie ab. Dadurch, dass wir jahrelang in Schuhen laufen, stirbt diese ganze Muskulatur im Fuß ab. Das heißt, die Körperhaltung verändert sich leicht und dann beugt sich vielleicht die Hüfte nur um 0,1 Millimeter. Aber mach das mal bei einem langen Zeitraum und dann kriegst du Hüftschmerzen, kriegst du Knieschmerzen. Ja. Ich glaube, an sich ist Barfußlaufen gut. Was das Problem ist, ist erstens, es braucht einen natürlichen Untergrund, also Wald, Sand, Trail, von mir aus fein. Asphalt ist so schlecht, weil darauf ist der Mensch nicht ausgelegt. Da knallt es doppelt und dreifach rauf. Das ist mega schlecht. Und der zweite Punkt ist, man muss sich langsam ran trainieren.
Ja.
Also ich mache das jetzt immer noch und ich laufe mal so einen Kilometer barfuß oder anderthalb Kilometer in Barfußschuhen, weil ich schon glaube, das hilft mir bei der Laufeffizienz. Mhm. Aber nicht jetzt einen Halbmarathon oder Marathon, würde ich jetzt nicht machen.
Ja, absolut richtig. Besonders diese Eingewöhnungsphase ist halt was ganz, ganz Wichtiges, was man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Ich finde es natürlich super, dass du vom einen, vom Regen in die Traufe, von den Carbon-Schuhen zum Barfußschuh gewechselt bist und wieder zurück. Aber auch cool natürlich, wenn man selber sein eigenes Testobjekt ist und da dann auch die Erfahrung am eigenen Leib spürt. Ja, nee, also wie du sagst, ich stimme da komplett zu. Es kann die Laufökonomie und Effizienz verbessern, wenn man es sehr, sehr sparsam und sehr, sehr smart einsetzt und sich dann wirklich auch Eingewöhnungszeit gibt. Gar keinen Fall auf Asphalt.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja. Okay, wild. Lass uns auch gerne ein bisschen auf Ernährung gucken, weil ich weiß, dass du da auch ein bisschen was ausprobiert hast. Vielleicht erstmal zum klassischen Carboloading. Ich meine, als Mr. Marathon bist viele Marathons gelaufen, hast bestimmt auch ordentlich Pasta-Party gemacht, oder? War das so eine Sache, mit der du dich anfangs beschäftigt hast, wie du deine Ernährung oder gerade auch das Carboloading so effizient wie möglich machen solltest? Oder bist du da dann auch einfach auf so klassische Tipps wie zum Beispiel Pasta-Party einfach am Abend vorher reingefallen, sage ich jetzt mal?
Ja, ich glaube, das hatte ich irgendwie ganz gut im Griff, muss ich sagen. Überraschend, oder? Ja. Also ich glaube, das habe ich immer irgendwie gut hinbekommen. Also klar hat man am Abend, ich habe jetzt auch immer noch Pasta irgendwie gegessen, aber mir ist schon klar, dass über eine Mahlzeit, vor allem wenn ich zu viel esse, es eher schädlich ist oder weniger bringt, als 2 bis 3 Tage vorher mich sauber vorzubereiten. So, also das ist immer noch da irgendwie dieses Thema, aber da bin ich jetzt selber nicht so krass auf die Schnauze gefallen. Ja. Ich glaube, was ich eher zu spät gelernt habe, ist, dass so einen Tag vorher so gewisse Nahrungsmittel wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, die sehr bland sind, Kohl. Ich mache morgens immer so ein Porridge mit viel Chia, da sind Ballaststoffe drin, mit vielen Nüssen, mit vielen Leinsamen und Kernen und so und Früchten, dass man diese Sachen schon hinterfragen sollte, 24 Stunden vorm Race, und dass ich eigentlich einen Tag vorher schon sehr viel über kurzkettige Kohlenhydrate esse. Ne? Also Nudeln, Reis, nichts Scharfes, nichts Schwerverdauliches mehr. Das war mir lange nicht so klar, weil ich sonst sehr gesund versuche mich zu ernähren, vegan bin, über sehr viele unterschiedliche Pflanzen meine Nährstoffe zu mir nehme. Genau.
Hast du das dann auch tatsächlich in Wettkämpfen so auf die harte Tour lernen müssen? Hattest du mal so Verdauungsprobleme auch und so bei Läufen?
Nee, ich glaube, da bin ich vom Magen her gut veranlagt. Das war nie ein Thema. Also klar ist man mal, wenn man irgendwie ein Gel zu viel isst, ein bisschen schlecht oder schummrig oder ist einfach eine Anstrengung oder man hat einen Laktatbauch oder sowas. Aber ich hatte jetzt nie so krasse Probleme mit der Verdauung beim Laufen.
Ja. Okay, gut. Also, aber ich meine, es ist ja auch super, dass du da zumindest besser aufgestellt warst als bei anderen Themen. Ne?
Keine Sache
großen
gut
Fehler
ist, ne?
gemacht. Ja, finde ich gut. Wie machst du jetzt deine Carbo-Loadings? Jetzt fängst du schon früher an, nehme ich an. Und
ja, genau. Also mittlerweile bin ich da echt entspannt. Also ich zum Beispiel, ich habe jetzt Ende der Woche darauf geachtet, dass ich bei den Mahlzeiten mehr Kohlenhydrate esse, beispielsweise. Ne? Und das meiste für mich ist aber dieser Tag vorher. Also, dass da wirklich die Mahlzeit 50-60% aus Kohlenhydraten sind, dass ich mich aber auch nicht überfuttere. Das ist auch so ein Punkt.
Voll.
Genau, und dadurch geht das eigentlich ganz gut.
Ja, also Überfuttern kennen, glaube ich, auch viele von uns, wenn man es dann zu gut meint, sich dann am besten irgendwie noch Nudeln mit Sahnesoße oder so am Abend vorher reinhaut. Da habe ich auf jeden Fall auch schon negative Erfahrungen mitgemacht selber. Deshalb, ich judge das natürlich auch überhaupt nicht, wenn Leute am Anfang diese Fehler machen. Das ist halt leider was, wo, wenn man sich nicht informiert hat, man dann auf die harte Tour durchgehen muss. Aber gut, dass das zumindest dann bei dir gut funktioniert hat. Du hast ja auch mal Fasten ausprobiert. Ist ja auch sowas, was man immer wieder hört. Fasten sei gesund. Ich glaube, bei dir war es sogar Wasserfasten, ne? Was waren da so deine Erfahrungen? Ist ja auch was Wildereres.
Ja, total. Also ich wollte das schon immer mal ausprobieren, aber bei mir halt wirklich aus gesundheitlichen Aspekten. Also das ist ja auch die Frage, was ist dein Ziel? Ja. Und bei mir war es halt nicht irgendwie Reduktion des Körpergewichts, sondern was ich nach einer Recherche herausgefunden habe, ist, dass Fasten extrem gut ist, damit sich einmal der Körper so akklimatisiert. Das ist gut fürs Immunsystem. Es gibt ganz viele tote Zellen, die abgetragen werden, die erneuert werden.
Autophagie, ja.
Ja, genau. Und ich fand diese Erfahrung auch mal spannend. Und ich dachte wirklich, man hat so ein Gefühl danach der Leichtheit. Ich dachte echt, ich gehe durch den Wald spazieren und ich bin ganz beseelt und Energie kommt zurück und ich habe eine Klarheit und Gerüche und ich habe Zeit, weil ich nicht mehr esse. Und es war echt ein Höllenritt. Also ich habe mich da ausnahmsweise mal gut drauf vorbereitet, weil ich habe es mit meiner Freundin gemacht und auch vorher die Tage weniger gegessen und dann langsam wieder aufgebaut. Es ist trotzdem krass, muss man sagen. Also man hat so wenig Energie, ich war so schlapp, es ist echt intensiv gewesen. Ich konnte auch gar keinen Sport machen, also nicht mehr ansatzweise. Null. Also ich bin die Treppe runtergegangen zum Spazieren und ich habe mich auf den Bordstein gesetzt und musste erstmal eine halbe Stunde durchatmen. Also es war wirklich intensiv, aber ich habe es auch zum ersten Mal gemacht und wir haben ja gar nichts, also wirklich nur Wasser getrunken. Ich habe Freitag angefangen und dann Samstag, Sonntag. Und deswegen ist eine tolle Erfahrung so als Erlebnis. Und man muss sagen, ich war danach auch echt lange nicht mehr krank. Also fürs Immunsystem hat es schon was gebracht. Und ich würde es auch weiterhin einmal am Anfang des Jahres machen, einmal am Ende des Jahres, um so diese Winterzeit sich darauf vorzubereiten, beziehungsweise einmal zu resetten.
Okay, aber du hattest ja da jetzt wirklich auch sowas wie sportliche Leistungssteigerung gar nicht in Mind. Das war ja wirklich dann eine reine gesundheitliche Erfahrung,
die du wolltest. Ja. Also man muss auch sagen, also ich würde jetzt fast eher so weit gehen und mich aus dem Fenster lehnen, dass es für meine sportliche Karriere weniger förderlich war, weil ich war wirklich Game Over. Also du kannst danach auch Tage nichts Normales essen. Du musst dich wirklich ranrobben.
Ja, stimmt.
Und du bist, also du verlierst auch Gewicht. Ja. Du verlierst Gewicht, du verlierst Muskelmasse und sportlich war ist das eher ein Rückschritt.
Ja, ja. Okay, aber so, du hast dich dann auch langsam wieder rangetastet, weil das ist zum Beispiel auch ein Fehler, den viele beim Fasten machen. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich weiß zumindest so grob, wie es funktioniert. Und man sollte da ja dann wirklich auch am Anfang, also ne, man muss da langsam wieder reinkommen ins normale Essen.
Ja, absolut. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was es war, aber du darfst ganz, ganz viele Sachen nicht essen. Also ich weiß noch, ich war auf dem Dinner dann am Tag danach und da gab es Blattspinat und du darfst keinen Blattspinat essen, weil der ist roh. Also man muss dann wirklich, also du brauchst echt 3 bis 5 Tage, bis der Körper sich wieder akklimatisiert. Ja. Und das ist echt ein längeres Unterfangen, was man berücksichtigen müsste.
Ja, ja, super spannend auch da Einblicke von jemandem zu haben, der es schon mal ausprobiert hat. Cool, okay. Wenn man so über Gesundheit und Regeneration, wenn wir da gleich bleiben, was ja auch ganz viel propagiert wird auf Social Media, sind so Eisbäder. Das ist seit ein paar Jahren ja richtig groß irgendwie. Und dann sieht man natürlich auch so bestimmte Recovery-Tools immer wieder. Also ich glaube, so diese Massagepistolen war es vor ein paar Jahren, jetzt sind es eher die Boots. Wie stehst du dazu? Hast du dich damals von solchen Trends, so Regenerationstrends beeinflussen lassen? Wie ist es heute? Hast du so deine eigene irgendwie, deine Zwischenlösung gefunden? Oder hat irgendwas davon vielleicht auch so besonders gut für dich geklappt?
Ja, ich habe das fast alles ausprobiert, außer diese Kältekammern. Wie heißt nochmal?
Kryokammern, ja.
Wollte ich schon immer mal machen, aber ich finde das auch schon wieder so ein gutes Beispiel. Also der Aufwand, diese Sachen zu organisieren oder zu implementieren in Alltag, erachte ich für echt sehr hoch. Also die Recovery Boots sind krass teuer, ein Eisbad habe ich nicht. Ja, ich gehe kalt duschen so, aber weil es sich für mich auch nach Fokus und so ein bisschen Stressabbau anfühlt. Sauna mache ich zum Beispiel gerne, aber es sind alles Sachen, ich finde immer, wir haben so ein komplexes Leben und es ist so viel los und ich glaube, die Basis, die sauber zu haben, also nicht zu viel zu trainieren, nicht jedes Mal Vollgas zu geben, gut zu schlafen, sich gut zu ernähren, auf Proteine, gesunde Proteine und komplexe Kohlenhydrate zu achten. Ich glaube, damit hat man wahrscheinlich, ich müsste jetzt nochmal jemand verifizieren, aber den Großteil seiner Regeneration im Griff. Und ich glaube, dann so ein Eisbad ist nice to have, Recovery Boots sind nice to have. Aber das jetzt auch noch einzubasteln, ist für mich als ambitionierter Hobbysportler fast unmöglich.
Ja. Ja, es kommt auch wirklich manchmal auf den Aufwand an, bin ich absolut bei dir. Ja. Aber du hast dir kaltes Duschen aber trotzdem extra angewöhnt oder hast du es vorher schon gemacht? Oder?
Das mache ich immer wieder. Das liegt aber eher daran, dass ich nach meiner Recherche herausgefunden habe, dass so wenn man jeden Tag duscht, so eine halbe Minute kalt duschen sehr positiv ist fürs Immunsystem. Und ich lebe ultra gesund, wirklich ultra gesund. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, war ganz, ganz selten. Ich ernähre mich vegan. Das kann man lange darüber diskutieren, wie gesund das ist. Das typische Thema ist, ne? Aber ich esse keine Fertigprodukte, ich esse keine, wie nennt sich das nochmal, nicht Compressed Food, Processed Food, ne? Also diese ganzen Sachen, ich esse wirklich nur Biozeug, ich esse nur komplexe Kohlenhydrate, viele Hülsenfrüchte. Long story short, ich versuche einfach nicht krank zu werden, weil ich total gerne mag, fit zu sein, ich mag gerne im Training zu sein und eben fürs Immunsystem ist kalt duschen schon positiv.
Ja, ich muss sagen, das passt aber auch sehr gut zu dem, was wir bisher schon über dich gelernt haben, dass du dann natürlich auch beim Thema Ernährung und Regeneration und so 100% gibst oder auch gegeben hast in der Vergangenheit. So ein perfektes Beispiel auch für sehr viele LäuferInnen da draußen, weil ich weiß, dass viele natürlich dann auch gerade beim Thema Gesundheit dann auch irgendwie so einen Fokus setzen und da dann auch wirklich 100% geben wollen. Und wie du aber auch angesprochen hast, man kann auch mit den ganzen Nebenverpflichtungen, die man hat und so nicht immer 100% bei allem geben. Und das ist auch fein, wenn man dann halt zum Beispiel nicht in die Sauna geht oder zum Eisbaden geht oder einfach mal auch ein bisschen entspannter macht. So solange man viel schläft, also genug schläft, sich da einfach mal dem Körper die Rest gibt, die er braucht, fährt man damit auch schon ganz gut. Es muss nicht immer der fancy Scheiß sein.
Genau, das ist gut.
Ja. Okay, dann lass uns gerne mal auch noch mal so ein bisschen in so mentale Claims, Tipps, Aussagen geben, die man so auf Social Media hört. Das ist ja vielleicht auch was vielleicht resoniert hat damals mit dir, und zwar die Aussage, Disziplin ist wichtiger als Motivation. Also so dieses klassische, wenn du besser werden willst, dann musst du halt komplett dranbleiben, auch wenn du an Tagen mal nicht motiviert bist, dann musst du trotzdem raus auf die Bahn oder wo auch immer, ne, deine Kilometer abschrubben. War das was, wonach du dich damals auch gerichtet hast?
Ja, schon. Also ich würde auch sagen, dass ich das immer noch so ein Stück weit habe. Mhm. Ich glaube, man muss halt immer gucken, wo die Grenze ist. Weil im Endeffekt muss es Spaß machen. Und wenn du an Sachen keinen Spaß hast, dann wirst du es nicht langfristig tun und auch nicht langfristig da drin erfolgreich sein. Ja. Ich glaube aber schon, oder das stimmt auch, nicht jeder Lauf ist Instagram Runners High. Also ich habe viele Läufe, wo ich auch keinen Bock habe.
Ja.
Bin ich ganz ehrlich. Oder wo es ultra anstrengend ist und wo es mir keinen Spaß macht. Ich habe auch viele Läufe, die machen mir mega viel Spaß. Ja. Ich glaube dennoch dieses, ja, es gibt immer irgendwelche Ausreden. Ich habe schlecht geschlafen, es ist dunkel draußen, ich habe tausend andere Sachen zu tun. Und wenn man das ambitioniert macht, das ist ja erstmal also die Grundvoraussetzung für das, was ich sage, wenn ich jetzt ein Ziel habe, dann muss ich auf eine gewisses Pensum an Laufeinheiten und Laufkilometern kommen. Und dann habe ich nicht jedes Mal die Motivation. Mich motiviert es dann aber schon zu wissen, okay, mit jedem Schritt, den ich gerade tue, gehe ich einen Schritt in mein Ziel, zu meinem Ziel. Und selbst wenn ich mal einen Scheiß drauf habe, weiß ich, okay, das hilft mir jetzt von diesem großen Traum und ich visualisiere mir das echt dann. Ne? Also wenn ich Scheiß drauf habe, ich stelle mir echt vor, wie ich bei diesem 2,50-Marathon durchs Ziel laufe, und das hilft dann schon. Mhm.
Also du visualisierst auch gerne, um dich zu motivieren, wenn die Motivation gerade nicht da ist.
Also mir persönlich hilft das mega, wirklich. Okay. Also ich stelle mir das echt vor und ich denke mir so, boah, okay, das ist ein Milestone, das will ich jetzt noch erreichen, und dann schaffe ich das auch.
Okay, also du wärst dann eher auch konträr zu der Aussage, dass jeder Lauf Spaß machen muss. Und das sieht man ja, also manchmal hat man das Gefühl, wenn Leute auch gerade ihre Läufe vloggen, dass sie halt den Heidenspaß bei jedem Lauf haben, den sie machen, auch bei jedem Race natürlich. Also da würdest du schon sagen, das ist wahrscheinlich Fake. Also niemand hat immer Spaß beim Laufen.
Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe nicht bei jedem Lauf Spaß. Und es kann mir auch keiner erzählen, wenn man jeden Sonntag 3 Stunden durch die Walachei läuft, dass da jede von diesen 3 Stunden Spaß macht. Ja, safe. Oder nicht jeder Intervalllauf macht Spaß. Nicht jeder 40, 50 Minuten Lauf macht Spaß. Das ist auf jeden Fall nicht so. Ich glaube, was Spaß macht, das merke ich halt immer wieder, ist diese Veränderung. Also ich merke, dass ich jedes Mal besser werde. Das ist schön. Das Gefühl danach ist immer wieder toll. Ja. Dieses Ziel zu haben, die Vision, die mir sehr stark als Motivation dient, das macht auch Spaß. So Zeit für sich selber zu haben, das ist immer toll. Also ich laufe teilweise auch ohne Musik, draußen zu sein, in der frischen Luft, nicht vorm Computer zu sein, den Kopf einfach so auszuschalten. Für mich ist Laufen auch wirklich eine Form von Wellness. So, ich glaube, wenn man diese Grundbedingungen hat, dann ist es an sich total toll. Aber nein, nicht jeder Lauf ist fabelhaft.
Ja, richtig. Sehe ich auch genauso. Aber manchmal entsteht der Eindruck, wenn man den Leuten da draußen so folgt. Aber da würde ich sagen, bist du ja auch sehr authentisch unterwegs. Auch gerade, wenn du während deiner Races zum Beispiel zeigst, wie viel Schmerz du empfindest, glaubt man auf jeden Fall, dass du beide Seiten kennst. Sowohl die sehr schönen Läufer, aber natürlich auch dann irgendwie den Schmerz währenddessen. Was sagst du denn zu der Aussage, nur wer leidet, wird besser? Das war ja früher wahrscheinlich schon sehr dein Motto, oder? Weil wenn du sogar also bei jedem Lauf natürlich 100% gegeben hast und auch durch Verletzungen weiter durchgelaufen bist.
Ja, total. Also ich hatte ganz oft den Glaubenssatz, wenn es nicht wehtut, dann bringt es nichts oder ist es nichts wert. Der ist generell in mir verankert, das ist aber jetzt ein Problem bei mir. und ich würde das auch relativieren, das ist nicht wahr, das ist vor allem beim Laufen nicht wahr, was ich eben auch gesagt hatte. Ich glaube schon, dass je nachdem, was das Ziel ist, ein Stück von Leidenstoleranz und auch mal durch Schmerz zu gehen dazugehört, weil je nachdem, wie man es treibt, diesen Sport, dann ist es extrem, man geht durch Höhen und Tiefen, aber ich finde es ganz wichtig, auf seinen Körper zu hören, und der Körper ist der allerbeste Signal. Wenn der Körper sagt, hey, hier, Stopp, Pause, klar kannst du mit dem Kopf durch die Wand gehen, aber der Körper macht das ja nicht aus Grund. Ja. Vielleicht bist du nicht trainiert für das, was du gerade machst. Vielleicht bist du durstig. Vielleicht müsstest du mal Kohlenhydrate zu deinem Lauf nehmen. Vielleicht müsstest du mal eine Woche Pause machen. Passiert mir auch. Sag ich auch meinem Coach, hey, ich bin so viel unterwegs, habe so viel Stress, ich krieg's gar nicht hin. Okay, machen wir 3 Tage Pause.
Oh, gut.
All good. Ich glaube, dieses Mal auf seinen Körper hören und nicht zu stumpf mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, ist eine gute Empfehlung.
Ja, das ist auch toll zu sehen, wirklich, wie weit du da gekommen bist, von irgendwie jeder Lauf 100% und dann ein, ich gehe selber auf meinen Coach zu und sage, jetzt wäre, glaube ich, ein bisschen runterfahren, ganz gut. Das ist auch öffentlich ein krasser, sag ich mal, ne, Protagonistenbogen, den du da aufgelaufen bist.
Ja, total.
Ja, spannend. Also wir haben ja heute ganz, ganz viele Einschätzungen von dir bekommen, gesehen, was du schon alles für crazy shit ausprobiert hast. Vieles davon war nicht gut, vieles davon müssen wir nicht nachmachen, aber super cool, dass du da so viel mit uns geteilt hast. Wenn du jetzt so ein Fazit ziehen würdest aus dieser Zeit vielleicht auch, in der du noch nicht so vernünftig trainiert hast und das jetzt so ein bisschen comparest mit der jetzigen Gegenwart, wo du viel vernünftiger trainierst, wie würdest du sagen, können LäuferInnen da draußen, wenn sie so auf Social Media unterwegs sind, erkennen, ob ein Tipp fundiert ist oder nicht oder gefährlich ist? So, wie machst du das heute zum Beispiel auch, wenn du was siehst? Wie ordnest du das dann ein?
Ja, also ich finde, dass so die Gefahr in Social Media, also ist das Schöne, alle können alles sagen, aber da ist auch eine Gefahr drin. Ja. Und ich persönlich bin bei allem, was sich rund um Gesundheit, Sport, Ernährung dreht, versuche ich immer die Quelle zu verstehen. Also von wem kommt das? Ist das ein Experte, eine Expertin? Was du meinten wir eben auch schon, gibt es eine Ausbildung, gibt es irgendeine Form von Track Record dazu oder ist es einfach nur eine Person, die jetzt Likes will und Bock hat auf Aufmerksamkeit und Reichweite? Ja. Und da ein Stück weit zu verstehen, sind die Sachen wissenschaftlich begründet, das auch nochmal zu verifizieren, hat das irgendeine Form von Substanz oder ist das einfach jetzt nur Lautstärke? Da Zeit zu investieren, halte ich für nicht verkehrt.
Ja, absolut. Man sieht ja auch leider immer, also ich glaube, viele Leute lassen sich schon von den Klickzahlen oder Likes auch eines Videos beeinflussen. Wenn natürlich ein Video 1 Million Aufrufe hat und 30.000 Likes, glaubt man eher, dass vielleicht auch der Tipp, der da drin beschrieben wird, stimmt. Ne? Das ist halt so diese Massen-Irgendwie-Beeinflussung, dieses Herdenverhalten.
Ja, total. Ich glaube, das in der Psychologie nennt man das Social Proof und da ist auch was drin. Ne? Also man, dass du gerade sagst, man sieht, viele machen das und das gibt uns Sicherheit, weil es kann ja nicht so falsch sein, wenn viele das liken oder sich anschauen, hat das eine Form für uns von dann gefühlter Wahrheit.
Ja.
Aber das ist halt diese Brücke. Die Algorithmen optimieren ja nicht auf Wahrheit. Die Algorithmen optimieren auf das, was am meisten funktioniert. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich laufe einen Marathon, habe eine Woche nicht geschlafen, habe eine Woche nicht gegessen und laufe jetzt einen Marathon, würde das garantiert zu sehr viel Views generieren, Views führen. Es wäre aber absolut das Falscheste, was ich tun könnte in diesem Moment. Ja. Und diese Reflexion und da reinzugehen, ist ganz wichtig, finde ich.
Ich finde es auch cool, das auch nochmal von dir gehört zu haben. Du als Social-Media-Experte, der ja selber Content gemacht hat, der absolut auch viral gegangen ist in der Vergangenheit, weiß, glaube ich, am besten, dass du auch jeden Scheiß erzählen könntest, wenn du es gut vermarktest und Leute würden drauf reinfallen. Deshalb an der Stelle auch nochmal zu hören, glaubt nicht alles, was ihr auf Social Media seht, ist von jemandem, der das Ganze ja irgendwie auch lebt, natürlich sehr wertvoll.
Ja, bitte, bitte tut das nicht.
Wenn du jetzt nochmal so ein paar Tipps raushauen wollen würdest, was wären denn so für Sachen, die du den Leuten noch mitgeben? Ja, was würdest du den Leuten gerne mitgeben, was du vielleicht gelernt hast in der Vergangenheit oder was du auch, ja, weiß ich nicht, den Leuten predigen würdest? Du hast jetzt freie Bahn, nochmal irgendwie ein paar Tipps rauszuhauen, die wirklich funktionieren.
Ja, total. Also ich glaube bei mir, was ich gelernt habe, und das sage ich auch immer allen, lasst euch Zeit. Also der größte Fehler ist, zu viel zu schnell zu wollen. Da macht man sich viel kaputt. Laufen ist eine der schönsten Sachen, die man machen kann im Leben. Also ich bin unfassbar dankbar, dass ich laufen kann und darf und ich möchte es so lange tun wie möglich. Deswegen lasst euch die Zeit, keiner hetzt euch. Erster Tipp. Zweiter Tipp, hört auf euren Körper. Also ich glaube, der Körper weiß sehr gut, was er braucht und wann es zu viel ist und da ein Gefühl für zu entwickeln und dann nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ganz, ganz wichtig aus meinem Blickwinkel. Und der dritte Punkt wahrscheinlich sowas wie, also Regeneration ist auch Training.
Stimmt.
Das vergisst man. Man denkt oft, okay, ich tue nichts und jetzt fühle ich mich schlecht. Nein, aber Regeneration ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in eurem Training. Und ohne Regeneration und die richtige Balance zwischen Anspannung und Entspannung schafft man es nicht langfristig gesund und glücklich zu laufen.
Ja. Ja, fantastisch. Besser hätte ich es jetzt am Ende auch gar nicht mehr sagen können. Danke nochmal für deine guten Tipps auch am Ende. Pascal, das war mir ein Fest. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich hoffe natürlich, du hattest auch ein bisschen Spaß bei unserem Gespräch, beim Teilen deiner Erfahrungen.
Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Danke. Ja.
Sehr, sehr gerne. Wie sieht's aus? Wo können unsere HörerInnen dich denn heutzutage verfolgen? Wenn sie mehr von dir sehen, hören, lesen wollen, wo gibt's dich denn da online?
Natürlich auf Social Media, also TikTok, Mr. Marathon, schaut da mal vorbei. Ich habe jetzt auch seit Mitte des Jahres ein bisschen aktiver auf Instagram zu sein mir vorgenommen. Da Passi Fiedler, also @PassiFiedler, schaut da mal vorbei. Ich freue mich immer über Austausch, Tipps, Diskussionen, würde mich freuen.
Ja. Fantastisch, alles klar. Liebe HörerInnen, wie immer findet ihr alle Links in den Shownotes dieser Folge. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, ganz bis zum Schluss. Hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Und ansonsten hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund, vor allem macht keine Fehler im Training und keep on running.